Hallo, ich bin der Daniel.
Und ich bin der Cebu.
Und ihr hört den Creepy Crypt Podcast.
Und damit herzlich willkommen bei euch zu Hause in der Creepy Crypt Home Invasion Nummer 9.
Hallo, ich versuche immer zu erahnen, wo du auf Start drückst, um dann vor dir Hallo und herzlich willkommen zu sagen.
Das schaffst du nicht. Das wäre auch, würde den Vibe komplett ruinieren, wenn du sagst,
voll. Hallo. Ich würde ja auch wahrscheinlich so ganz hallo. Hektisch Hallo sagen, weil ich muss ja vor dir Hallo sagen, deswegen würde ich immer so, Hallo,
Entschuldigung.
Und dann schneidest du es einfach nur wieder raus.
Ja, richtig, so wie beim letzten Mal.
Hä?
Ja.
Ich weiß nicht, wovon du redest.
Wir können ja bei der Home Invasion, im Übrigen erstmal Hallo an alle, falls ihr hier das erste Mal zuhört, das ist das Creepy Crypt Format, in dem wir über Filme und Serien sprechen, die man zu Hause gucken kann. Wir haben noch ein Hauptformat, das heißt Creepy Crypt Podcast, da sprechen wir über Filme im Kino. Ihr seid hier im Nebenformat gelandet.
Sag das bitte nicht so gelangweilt.
Nein, ich sag das schnell, damit ich habe schon wieder vergessen, wo ich eigentlich hin wollte. Ach genau. Genau, auf jeden Fall. Wir kommen gleich nochmal zu einem ganz anderen coolen Kram. Aber eigentlich müssten wir dieses Format ja auch anfangen mit, Entschuldigung, haben Sie einen Moment Zeit, um über unseren Herrn und Erlöser zu sprechen? Und dann fangen wir an, über die Filme zu reden, weil wir sind so, wir kommen ja zu den Leuten Was? Nach Hause und belästigen Ach die so. Mit Filmen. Wir sind so wie die Zeugen Jehovas, nur dass wir halt die Zeugen des Kryptos sind.
Aber die dürfen das ja gar nicht mehr. Ne? Die dürfen, glaube ich, gar nicht mehr zu denen nach Hause kommen. Plus, ich habe auch mal, irgendjemand hat mir mal gesagt, weil es gibt ja immer die Leute, die auf der Straße stehen mit diesen Magazinen und so, die dürfen dich anscheinend auch nicht ansprechen, sondern du musst die ansprechen und dann dürfen sie mit dir reden. Aber wenn du die nicht aktiv ansprichst, dürfen die dich anscheinend nicht ansprechen.
Das hatte letztens, war ich mit einem Kumpel unterwegs und der wurde am Bahnhof angesprochen, hat er genau diese Diskussion mit denen angefangen. Das war das Unangenehmste, was mir
Echt?
Jemals passiert ist. Weil er zu denen gesagt hat,
sie
ihr dürft das übrigens. Ja, genau das hat er gesagt. Genau.
Aber das habe ich auch gehört, dass es so ist.
Unangenehm.
Aber wer weiß es. Ich kann mir es schon vorstellen, dass es in Deutschland irgendwie so, wenn es nicht Christus ist, dann dürft ihr nicht die Leute ansprechen.
Es ist ungefähr, ich finde, Religion ist so ein bisschen wie ein Penis zu haben. Ist okay, dass ihr den habt, aber lasst ihn in der Öffentlichkeit bitte da, wo ihn niemand sehen muss.
Aber ich meine, ich habe halt noch nie gesehen, wie solche Leute mit Menschen sprechen. Ich laufe da immer nur dran vorbei. Und deswegen denke ich mir, wenn die Leute ansprechen könnten, würden sie es doch viel öfter tun.
Schwierig.
Weil wenn die Person mit dir unterwegs war und die angesprochen wurde, warum? Weil du siehst echt nicht aus wie jemand, den ich ansprechen würde, wenn ich ein Zeuge Jehova wäre. Ich denke, bei dem ist Hopfen und Malz verloren, den kann nicht mal mehr Gott retten.
Tja, schwierig.
Das ist vorbei. Ja, nur so.
Nie zu spät, auf den rechten Weg zu kommen.
Du willst
Zitat
jetzt AfD?
Die AfD. Oh mein Gott! Oh mein Gott.
Ja, nein, hier ist nichts rechts, hier ist alles links, weil wir sind in der Home Invasion und wir reden nur über linke Filme, die man linkisch zu Hause gucken kann.
Die kann man mal links weggucken.
Ja, genau. Nee, Serien, Filme, alles. Falls wir irgendwann mal was vergessen, dann schreibt ihr, hey, ihr habt gar nicht über geredet. Ich habe jetzt.
Das ist auch mein Lieblingsfilm.
Ich habe jetzt mit einem Kollegen drüber geredet, dieser Typ, der Breaking Bad gemacht hat. Der hat irgendwie eine neue Serie.
Ja, der hat eine neue Serie gemacht.
Und die ist ja auch so ein bisschen Mystery.
Wir können über sie sprechen, wenn sie fertig ist, weil die läuft ja gerade noch im wöchentlichen Takt.
Ja, ich weiß, sie läuft im wöchentlichen Takt. Ich glaube, sie ist Ende des Jahres vorbei, deswegen schauen wir mal. Ja. Schauen wir mal.
Apropos, wenn ihr euch wundert, wo denn jetzt zum Beispiel auch Stranger Things gelandet ist, weil das kommt doch heute raus.
Ja.
Ja, das haben wir heute nicht geguckt, sorry. Ihr müsst warten bis Ende des Jahres, da quatschen wir dann drüber, wenn es vorbei ist.
Wir gucken das gerade live auf dem Bildschirm vor uns und deswegen können wir nicht direkt drüber sprechen.
Ja, deshalb bin ich so abgelenkt. Ich gucke das so nebenbei und ich so, oh mein Gott, Steve Harrington ist tot? Spaß, ich habe noch nichts gesehen.
Oh mein Gott, wenn Steve Harrington in der ersten Folge stirbt, dann sind alle so sauer.
Das wäre so funny. Oh mein Gott, ich bin das Orakel, wenn das passiert. Aber meine Bets sind ja darauf, dass er drauf geht. Der überlebt die Staffel definitiv nicht. Also.
Aber ich meine, das ist ja auch die Staffel, wo sie halt alle umbringen können, ne?
Könnten, ja, aber ich, das ist mein, also es gibt so manche, wo ich mir denke, da passiert auf jeden Fall nichts, aber der wird auf jeden Fall drauf gehen. RIP.
Also ich meine, Eleven wird doch never ever diese Scheiße überleben, oder?
Weiß ich nicht, aber bei so Dustin zum Beispiel bin ich mir ziemlich sicher, dass sie den nicht umbringen werden.
Nee, nee. Der hat's schwer genug im echten Leben. Der kann schon im Serienleben überleben. Aber ich meine, Eleven, bei Eleven würde es halt passen, weil warum nicht? Weil dann hast du halt auch wirklich so einen Schlussstrich.
Irgendwie. Ja.
Und ich meine, bisher haben sie ja immer nur Charaktere reingeschrieben, um sie umzubringen. Und das ist
die alle mit
die
B angefangen haben, ne?
Jetzt ist
ich muss mal sagen.
Oh, wow, hallo. Und das ist jetzt die Staffel, wo sie richtig auf die Kacke hauen können. Ich bin, und ich sag's jetzt, wenn ihr nicht richtig auf die Kacke haut, dann fickt euch. Dann könnt ihr wirklich, dann könnt ihr die letzten 5 Staffeln in die Tonne kloppen. Ihr habt's nicht verdient, eine gute erste Staffel gehabt zu haben.
Und bevor jetzt jemand kommentiert mit, aber Eddie fängt nicht mit B an, halt deine Fresse. Punkt. Weiter geht's.
Betty?
Betty. Richtiger ist ein richtiger Betty ist das.
So, da haben wir es.
Ich fand aber jetzt auch im Nachhinein, sorry, dass wir jetzt trotzdem über Stranger Things reden, ich fand die vierte gar nicht so schlecht. Also die erste und die vierte waren auf jeden Fall die besten der ganzen Serie. Weil die vierte einfach Nightmare on Elm Street war, Punkt.
Welche war die, wo der Bruder
dritte.
Das ist die dritte. Ah,
das ist die dritte.
Okay. Was ist die zweite?
Die zweite ist das mit diesen, wo die als Ghostbusters und so die ganze Zeit auch rumlaufen.
Ah, mit der Arcade, ne? Da kommt
ja.
Da kommen die Geschwister ja zum allerersten Mal dazu.
Ja, okay.
Und in der dritten war Kate Bush, ne? Dieser Kate Bush.
Nee, das war die vierte.
Ach, das war die vierte?
Ah, das war die vierte. Ja, die dritte war das
stimmt,
mit dem Bademeister.
Okay, verstehe. Ja,
die dritte war nicht so gut. Die zweite war okay. Die erste war mega gut. Die vierte war auch sehr gut. Wie die fünfte ist, könnt ihr uns ja sagen. Und sorry an der Stelle, falls Steve Harrington jetzt in den ersten 4 Folgen gestorben ist. Ich habe sie nicht gesehen. Das war einfach nur ein educated guess. Er ist auf meiner Abschlussliste.
Ja, ich glaube, wahrscheinlich in dem ersten Teil, nenne ich es jetzt mal, der Staffel, werden sie wahrscheinlich noch nicht auf die Kacke hauen.
Nee, das wird mit einem Cliffhanger enden, damit wir warten und dann geht's weiter. Aber wie gesagt, die meisten Leute wissen das jetzt schon, wenn sie es hören, also sorry an der Stelle.
Und danach verliert Netflix dann 50% ihrer Abonnenten.
Halt wirklich, die kriegen jetzt erstmal plus 140.000% und die werden dann alle wieder deabonnieren danach.
Ja, wer weiß. Mal sehen, wir sind gespannt auf Stranger Things, aber weißt du, was wir wenigstens gucken konnten? Willkommen in Derry.
Ich wollte gerade sagen, ich frage mich, was es sein könnte, was du meinst.
Es ist S, Doppelpunkt, Welcome to Derry.
It's not him, it's it. Es ist die Pronoun-Woche.
Richtig. genau, wir haben zumindest Folge 3 und 4 von der neuen It-Serie geguckt und damit ist die Hälfte der Serie auch schon vorbei. 50% geschafft, Leute.
Ey, woo!
Ey, woo, woo, woo! Und, das Ding ist, ich will gar kein Hater sein, ne? Ich möchte die Serie nicht gucken.
Das sind so die Sätze, die man sagt, kurz bevor man wirklich das Fieseste und Ekligste sagt. So, ich will jetzt kein Hater sein, aber ich hasse dein Gesicht und deine Art und deine Klamotten und deine Eltern und deine Familie.
Nein, aber ich gucke halt die Serie und denk so, ich möchte sie nicht hassen. Ich möchte wirklich positiv da reingehen, aber ich erwische mich dabei, wie ich die ganze Zeit hasse. Es ist wirklich... Ich weiß auch nicht. Es gibt in der dritten Folge, am Ende, auf dem Friedhof, das CGI sollte... Ihr solltet
so
ins,
funny, oder?
Ihr solltet ins Gefängnis kommen. Dafür. Wer auch
das
immer
war
das
so,
gemacht hat.
Das hat so richtigen goofy 70er Vibe
mit
diesen Gespenstern. Das war so funny. Oh mein
und
Gott.
Und wie dann die Kinder auf dem Fahrrad so tun, als würden sie fahren... Und dann im Hintergrund siehst du dieses beschissene CGI von dem Friedhof in so natürlich in Nebel und man sieht kaum was, damit man nicht viel rendern muss oder was auch immer. Aber what the fuck? Warum? Das ist wirklich. Und ich finde halt auch, also, ne, ich habe mir das angeguckt und es gibt natürlich sehr viele Überschnitte mit anderen Stephen King-Sachen und so. Ich gucke mir an, was andere Leute darüber schreiben und so, damit ich das kapiere, weil ich ja nicht alles von Stephen King so im Kopf habe. Aber ich finde halt zum Beispiel, dass dieser Halloran dabei ist.
Dick Halloran. Bekannt aus The Shining und Dr. Sleep.
Ich finde das nicht gut, weil es gibt super low stakes für ihn, weil wir wissen, dass ihm nichts passieren wird. Er überlebt, weil er kommt in The Shining als alter Mann vor. Und dann verstehe ich nicht, warum er in dieser Serie straight up evil ist. Also er muss sich ja wirklich um 180 Grad gedreht haben, weil in The Shining ist er ja so ein netter alter Mann, der sagt, ja, ich helfe dir, junger Mann, und dafür komme ich dann extra, weil du mich rufst, durch den Schneesturm in dieses Haus, um mich dann umbringen zu lassen. Aber jetzt bin ich straight up evil.
Okay.
Und ja, keine Ahnung. Ich verstehe auch, dass es natürlich Teil der Geschichte ist, aber diese Rassismus-Storyline, weiß ich nicht. Finde ich irgendwie, keine Ahnung. Es fühlt sich halt an wie POC-Baiting. Weil keiner der Macher ist POC. Es ist halt der weiße Regisseur und seine, keine Ahnung, Tante, Cousine, Schwester, I don't know. Und dann ist es halt so, naja, wir erzählen eine 50er-Jahre-Geschichte, also müssen wir reinbringen, dass POC-Menschen damals schlecht behandelt wurden. Was ja auch stimmt, es gehört in diesen Kontext dieser Zeit. Und ich glaube, in S, also in Derry ist es natürlich nochmal schlimmer, weil S das alles so ein bisschen befeuert, Bosheit befeuert. Es wird ja auch in den Filmen immer so ein bisschen angedeutet, aber irgendwie hier ist es so zentral, dass ich so denke, keine Ahnung, ja. Ich weiß nicht. Und auch diese Geschichte, diese Storyline, dass die halt, jetzt wissen wir ja gewissermaßen, wonach sie graben, nach der vierten Folge. Sorry, Spoiler übrigens, falls ihr Derry noch nicht geguckt habt. Müsst ihr
schwierig dann, wenn im Titel steht Folge 3 und 4, hätte man das vielleicht schon skippen sollen.
Genau, aber jetzt auf jeden Fall skippen, weil ich erzähle was in Folge 4 passiert. weil sie suchen ja nach diesen schwarzen Steinen irgendwie.
Ja.
Das ist ja anscheinend das, wonach sie graben, die ja vielleicht eh schon ausgegraben wurden, weil das S hat sich ja auch so ein bisschen ausgebreitet und so. Und das, ich weiß nicht, das geht mir so ein bisschen auf den Geist, weil letztendlich wissen wir ja auch irgendwie, dass daraus nicht wirklich was geworden ist, weil wir wissen ja, was in der Zukunft passiert. Weißt du? Wir wissen, dass S überlebt. Wir wissen, dass S es noch gibt. Und ich weiß nicht, das führt halt auch dann irgendwie so ein bisschen ins Leere. Und dann finde ich es wirklich, wirklich schade, wenn sie schon unbedingt so Geschichten erzählen müssen und sie eine Serie haben, wo man halt in jeder Folge was anderes machen kann und da hätten sie sich vielleicht mal eine Scheibe abschneiden können von, wie heißt diese Serie mit Pedro Pascal, wo es zwei Staffeln gibt nach diesem Computerspiel? So Zombie, aber nicht Zombie.
The Last of Us.
The Last of Us. Da hätten sie sich ein bisschen was von Last of Us abschneiden können, weil ich finde, die Folge 4, wo sie dieses Lore-Dumping machen mit den Native Americans, das hätte eine eigene Episode sein dürfen.
Ich sag gleich ganz viel dazu.
Ja, okay, weil ich finde, das ist halt so ganz am Ende, so 10 Minuten, das ist passiert und dann das und die haben den und der kam auf die Erde und dann haben sie den getötet und dann kam dieser und dann haben sie daraus und dann war das und dann, und hier ist das Haus, das ihr schon aus dem Film kennt. Hohohoho. Ja, keine Ahnung. Und dann denke ich mir so, diese Episode hätte ich mir wirklich gerne angeguckt. Wie das S auf die Erde kommt, wie die Native Americans dagegen angehen, wie das zu einem Konflikt wird, wenn die Siedler kommen, wie die dann getötet werden, die natürlich dann dafür wahrscheinlich die Native Americans verantwortlich machen, bla bla bla. Aber das irgendwie in so 5 Minuten abzuhandeln, wenn du eine Serie hast, und ich weiß, es geht natürlich noch ein bisschen nach vorne in den nächsten Staffeln, aber dann müsstest du nicht so viel erzählen, wenn du vorhast, es in den nächsten Staffeln zu erzählen.
Ja.
Und das ist ja auch viel, 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 viel früher als das, was wir kriegen. Weil wo wir anfangen, ist ja 1908 dann irgendwann, oder?
Geht ja immer 27 Jahre zurück. Also.
In welchem Jahr sind wir jetzt? 1957.
Das Ding ist ja, die mussten ja sich an die Filme anpassen, weil ursprünglich war das ja so, dass im Original S das jetzt zu ganz anderen Zeiten war, als es dann in dem It-Film war, weil da haben sie es dann ja in die 80er und frühen 2000er gepackt, deshalb mussten die das alles ein bisschen schieben. Und Staffel 1 ist 1962, Staffel 2 wird dann 1935 sein und Staffel 3 dann 1908.
Genau, ja. Da fängt ja auch diese Folge an, Folge 3 beginnt ja 1908. Und da lernen wir dann, da gibt es ja dann Rose und dieser Major, die dann diese Kinder-Storyline haben. Das heißt, das 1908, wo er auf diesen Karneval geht, das wird ja die letzte Staffel sein, wo wir dann, wo wir aber anscheinend schon in dieser Staffel so ein bisschen Entstehungsgeschichte von Pennywise, weil der ist ja hier am Anfang, sieht man ja dieses kleine Mädchen auf dem Karneval sitzen, was angeblich dann Miss Kirsch wird, die alte Frau, mit der Beverly dann später spricht, weil sie in diesem Film erzählt, dass sie im Zirkus mit ihrem Vater aufgewachsen ist. Und dann sehen wir auch so ein Bild mit ihr und Pennywise, was auf so einem Karneval war. Ne? Deswegen, das hat ja was damit zu tun. Aber deswegen, ja, keine Ahnung, können sie ja diese Native American-Geschichte nicht nochmal erzählen, weil das war ja nochmal vor 1908.
Ja. Ja, nee, also ich verstehe voll, dass das irgendwie so das Gefühl war von, warum macht ihr da keine eigene Folge draus? Weil irgendwie die Zeit hätte man sich vielleicht nehmen können, weil ich finde auch, diese erste Folge hat ja für den Rest der Serie auch nicht mehr so viel zu bedeuten. Du lernst in dieser ersten Folge ja Kinder kennen, die dann alle getötet werden für einen Schockmoment.
Genau. Ja.
Und das heißt, eigentlich hättest du diese erste Folge auch nur halb so lang machen müssen, ganz ehrlich. Weil,
voll.
Wow, du lernst Kinder kennen, dann werden sie alle abgeschlachtet und dann beginnt die eigentliche Serie erst so richtig, weißt du?
Obwohl, hier muss ich auch noch sagen, dass in der, ich weiß nicht, Folge 3 oder, nee, wahrscheinlich Folge 3 ist es, auch so ein bisschen angedeutet wird, dass sie vielleicht doch nicht wirklich tot sind. Wir sehen sie zwar als Geister, aber irgendwie klingt das irgendwo in, sagt irgendjemand mal was, wo ich gesagt habe, hä, willst du jetzt sagen, die sind vielleicht doch nicht tot, sondern nur verschwunden? Ich meine, wir wissen, was mit den Kindern passiert, wenn sie von It gefangen genommen werden.
Ja, ich finde auch, dass diese Dick Halloran-Storyline, finde ich es schade, dass sie ihn genommen haben, weil es wirkt einfach so wie, oh, wir wollen hier krampfhaft versuchen, ein Stephen King-Universe zu etablieren, weil sie name-droppen ja auch Shawshank wirklich die ganze Zeit in diesen Folgen.
Wir wissen ja, es gibt ja anscheinend, was nächste Folge passiert und der Typ wird ja nach Shawshank kommen. Der kommt ja in den Bus, wo Shawshank ist. Und was ich eben auch gelesen habe, ist, in dem Film Shawshank Redemption redet ja auch der eine darüber, da versteckt er das ja, dass er so schwarze Steine gefunden hat, die er nicht, die nicht von dieser Welt sind. Also da werden diese schwarzen Steine ja auch erwähnt anscheinend in dem Film.
Also, ja.
Ja.
Deshalb, das ist alles so ein bisschen, ja, okay, I get it, ihr wollt jetzt auch zeigen, dass Stephen King voll clever ist und ein Connected Universe hat und das schon seit 50 Jahren plant, I get it, aber Stephen King hat ja auch etabliert, dass das Shining etwas ist, das viele Menschen haben können, dass man dann bewusst Dick Halloran nimmt, um ihn da einzubauen, weil haha, guck mal, Verbindung zu Shining, schwierig, finde ich schwierig. Ja.
Vor allen Dingen, weil in The Shining hat ja selbst nochmal jemand anderes The Shining und der erzählt ja in vielen anderen Büchern, dass Leute auch so eine Art Shining haben.
Ich ja, angeblich hat ja Carrie das Shining und also der Sohn von Jack Torrance, Danny heißt er, glaube ich, der hat ja auch das Shining. Also viele haben das Shining bei ihm einfach.
Ich meine, der andere, der nicht Halloran ist, aber fast genauso heißt, ach meine Güte, der auch bei der Armee ist, Hanlon. Genau. Der hat ja auch so ein bisschen Shining, glaube ich. Deswegen,
I don't know. Ansonsten finde ich, ja, dieses Rassismus-Thema wirkt so ein bisschen, ja klar, ist voll wichtig, dass das damals halt so war, bla bla. Aber ich habe das Gefühl, dass für alle POC in dieser Serie es halt einfach nur als, oh, wir wissen nicht, wie wir dazu sorgen sollen, dass die halt einen Struggle in ihrer Storyline haben. Ja, wir nehmen Rassismus, weil dann passt das wieder. So, die kommen immer nur an ihre Grenzen, wenn Rassismus reingeworfen wird, weil denen vielleicht so ein bisschen der Weg fehlt, was anderes Kreatives zu schreiben. Und ich meine, es ist ja aber auch von Stephen King so ein bisschen angedacht, dass es ja diese ganze Stadt irgendwie beeinflusst schon die ganze Zeit, dass es auch eben nicht nur Pennywise und eben es ist, was da auftaucht und die Kinder tötet, sondern dass es diese ganze Stadt irgendwie so ein bisschen kontrolliert wird von ihm. Und dadurch wollen sie sagen, ja, hier ist Rassismus nochmal ein bisschen doller als woanders und die tun zwar alle nett, aber eigentlich sind sie es nicht und so, aber es ist halt schon ein bisschen ermüdend, wenn du dann das sechste Mal in Folge hast, so, oh, by the way, Rassismus. Und ich so, ja, okay, I get it. Könnt ihr diesem Charakter mal einen anderen Struggle geben als weiße Menschen? Vor allem bei einem Film hätte ich gesagt, voll okay, ja, klar. Aber bei einer Serie in Folge 4 jetzt mittlerweile dann irgendwie das 30. Mal, ach übrigens, wegen Rassismus kommt ihr jetzt nicht weiter in der Storyline, fühlt sich ein bisschen wie Zeitstrecken an. Aber ansonsten finde ich die Serie nicht, also ich mag halt den, es ist so leichte Kost irgendwie, weißt du, die S-Filme waren ja auch so leichte Horrorkost und auch so ist das so leichter Horror, den man so wegguckt. Ich glaube übrigens nicht, dass sie nach den Steinen graben, sondern halt nach S und sie finden ja jetzt heraus, dass S quasi, es wird ja stark impliziert, dass Derry genau innerhalb dieses Kreises gebaut wurde und S halt unter Derry ist und sie jetzt merken, oh, wenn wir außerhalb von Derry graben, finden wir es nicht, sondern sie müssen nach Derry rein. Und das, denke ich, ist eher, dass sie nicht diese Steine wollen, sondern halt es. Also
ich hab das so verstanden, dass sie nach den Steinen graben, weil sie denken, dass sie ihn damit beherrschen können, weil sie ihn dann auch einfangen können. Dass man damit ein Gefängnis bauen kann für ihn.
Ja, und deswegen vielleicht beides.
Gibt's ja irgendwie, sagt er, dieses Haus ist ja dann auch so eine Art, also keine Ahnung, das Haus ist ja irgendwie auch so sein Ankerpunkt und ja. Ich bin auch nicht, also es ist jetzt nicht wie bei Alien Earth, wo ich mir die ganze Zeit denke, oh mein Gott, was ist, warum und was ist mit diesem Charakter und aber es ist halt alles so ein bisschen, es ist halt alles ein bisschen 0815, ne? Es ist nichts Besonderes, was jetzt auch, ne, sonst hätten sie es wahrscheinlich komplett übertrieben und ich weiß, dass sie auch nicht so viel rausgehen können aus dieser Geschichte, weil es gibt ja schon die Filme und bla bla bla, aber es ist halt auch, also was mich halt auch wirklich in Folge 4, was ich so dumm und scheiße fand, war, als dann dieser einen diese komischen Augen wachsen, diese Schneckenaugen, was wir in der Schule gelernt haben mit den Parasiten und so. Du willst mir doch nicht erzählen, dass ihre erste Reaktion darauf ist, dass sie die Augen mit einem selbst entfernt, erst mit so einem Spachtel und dann denkt, ah nee, dann säge ich mir die ab. Bitte, willst du mich verarschen? Warum sollte das die, ich weiß, das ist unangenehm, du hast Panik, aber das wäre doch nicht deine erste Reaktion darauf. Und dass sie dann daraus auch noch machen, dass dann dieses Mädchen mit diesem blutigen Ding über ihr gefunden wird, damit es so aussieht, als hätte sie ihr diese Wunde zugefügt, denke ich mir, das ist so Klischee. Euch ist nichts
vor allem,
Besseres
weil sie ja
eingefallen.
Auch einfach sagen kann, oh, das weiß ich. Warum
ja,
sollte sie
es nicht?
Sie ist ja nicht
tot. Sie ist nicht tot. Sie hat nur ein kaputtes Auge. Natürlich wird sie wahrscheinlich behaupten, die hat das gemacht, weil sie will ja nicht als verrückt gelten. Aber das ist so dumm und Klischee. Vor allen Dingen, weil die andere ist ihr hinterhergerannt, ist dann in den Raum von der Werkstatt gerannt, hat sie gesehen, hat den Raum erst wieder verlassen, um was zu tun? Hilfe zu holen, gehe ich von aus? Hat diesen Plan wieder verworfen, ist wieder reingerannt und dann ist sie auch noch so dumm. Die hat die ganze Zeit Angst, dass sie als verrückt gilt und dahin kommt und dann willst du mir erzählen, dann hilft sie ihrer Freundin da und dann wird sie erwischt mit diesem blutigen Ding in der Hand. Wirklich, ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, aber irgendjemand hat geschrieben, das wird damit enden, dass sie am Ende der Staffel eine Lobotomie bekommt in diesem Ding. Bin ich voll dabei, glaube ich sofort. Weil, come on, wie willst du, nee.
Das habe ich aber auch aus Spaß gesagt, weil sie meinte, hey, wenn es doch.
Du hast es geschrieben.
Nein, okay. Aber weil sie meinte so, ja, wir müssen was finden, womit wir unsere Angst unterdrücken können. Und dann dachte ich schon so, oh mein Gott, ich lege jetzt vor, dass sie sich eine Lobotomie holen.
Ist ja auch diese Geschichte mit diesen Tabletten, die niemand nimmt in der Folge. Ja, cool, okay. ja, keine Ahnung, also das hat mich halt wirklich so gestört, dieses ich schneide mir jetzt meine Augen ab. Nee.
Ich fand das witzig, dass das ja schon in Folge 2 quasi angeteasert wurde, weil es gab ja das, dass sie diese immer diese orangenen Lichtreflexionen in den Augen hatte. Und die Leute dachten,
in dem Badezimmer ja auch, als sie dann
genau, in dem Badezimmer auch. Leute dachten, dass sie irgendwie von Pennywise kontrolliert wird noch. Und aber dann eigentlich der Twist ist, dass sie sich die Augen halt ausschneidet.
Vielleicht, jetzt hat sie diesen Charakter, dass sie dieses kaputte Auge hat oder so. Ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt noch beeinflusst wird von Pennywise, wie dieser andere Typ in den Filmen. Bowers?
Ja.
Ist es der Bowers? Der wird ja
das
auch so
Bowers
beeinflusst,
Sohn, ja.
Um dann. Deswegen, ich kann mir das schon noch vorstellen, dass das mit ihr passiert, weil jetzt kann sie ja never ever mehr zu den coolen Girls gehören, weil jetzt ist sie deformiert. In der Hinsicht glaube ich, dass da auch noch schon was passieren wird. Aber ich fand das fand ich so dumm. Ich fand es einfach nur dumm.
Ich finde es halt generell, diese ganze Prämisse ist halt schwierig. Vor allem, weil wir ja jetzt genau in der Mitte von einer Storyline sind, weil wir wissen ja, diese 60er Jahre ist ja genau schon, Pennywise war ja, also S, sorry, dass ich ihn mal Pennywise nenne, das ist einfach der gängige Name, S war ja schon zweimal da und wird dann nachher noch zweimal kommen. Und wir wissen ganz genau, dass sie es nicht schaffen, ihn aufzuhalten. Die können nicht gewinnen.
Das schaffen sie ja tatsächlich nie, das wissen, genau. Deswegen sage ich ja, es sind Low Stakes, weil keiner von denen wird irgendwas schaffen und die Leute, von denen wir wissen, dass wir überleben. Ich meine, klar, der Vater von dem einen kann sterben, aber von dem Jungen wissen wir, dass er überlebt. Also dem POC-Jungen, weil der ist ja der, der dann ein Kind kriegt, der dann wiederum in dem Film mitspielt.
Ja.
Also, low stakes. Dem Jungen wird nichts passieren. Es ist wie Stranger Things. Den Kindern wird nichts passieren, bis wir zu einem Punkt kommen, wo wir sie abschlachten können. Und selbst dann werden sich die Macher schwer tun. Und ja, keine Ahnung. Deswegen, alles ist so ein bisschen, es ist ein netter Horror, hat nette Horrormomente, wenn sie nicht unglaublich beschissene CGI benutzen.
Das ist
aber
echt
halt,
unter aller Sau, ey.
Das ist wirklich, also das, wow, ich sag's ja nochmal, Gefängnis. Aber halt auch, dass sie dann in Folge 4 mit den Fotos zum Polizeirevier rennen, in dem Umschlag, wo ich mir denke, da wird natürlich nichts drauf zu sehen sein. Seid ihr dumm oder so? es ist so, welche Horror-Tropes haben wir jetzt noch nicht benutzt? Ah ja. Ja, keine Ahnung. Deswegen ist es keine schlechte Serie. Sie holt mich halt nur nicht ab. Ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, währenddessen nicht auf mein Handy zu gucken.
Aber in der nächsten Folge ist ja dann definitiv endlich soweit, dass wir Pennywise wahrscheinlich sehen werden.
Yay.
Ich habe gelesen, ab Folge 5 ist Pennywise dann auch voll onscreen zu sehen.
Cool.
Ja, ich bin auch ready. Ich meine, ich finde es nicht schlecht. Viele kritisieren die Serie ja, weil er so wenig auftaucht. Ich finde das aber eigentlich ganz gut.
Ja, letztendlich, ne? Also klar, in den Filmen ist es was anderes, weil das dreht man als Gesamtes. Aber nichtsdestotrotz ist er in den Filmen ja eigentlich immer nur das, vor was die Leute Angst haben. Das sieht man ja auch in der Native American Story. Da ist es ja auch nie Pennywise, sondern logischerweise einfach nur Monster oder die Ängste der Menschen dargestellt als deren Ängste. Im Film ist es ja auch der Werwolf, der ihn verfolgt, weil er Angst hat vor Werwölfen und so. Deswegen, ich finde das nicht schlimm. Mir ist auch Pennywise relativ egal. aber ja, es fühlt sich in der Serie halt nur so an, wie wir hatten nicht genug Geld, weil wir ihn pro Episode bezahlen müssen und das können wir uns nicht leisten. Deswegen ist es so ein bisschen schade drum, aber ja.
Wir bleiben dran.
Jetzt kommt ja auch noch das Haus, das ist doch toll. Jetzt haben wir das zerfallene Haus aus dem Film.
Ihr werdet auf jeden Fall in 2 Wochen, wenn ihr wieder in die Home Invasion einschaltet, hören, wie wir Folge 5 und 6 dann fanden. Und dann darauf sind wir irgendwann noch durch mit der Serie. Dann ist vorbei.
Ja, da müssen wir noch ein bisschen warten.
Aber dann kommt irgendwann Staffel 2 oder auch nicht. Und dann geht's da auch weiter. Gibt sehr viel zu gucken aktuell.
Ja. Ja, genau. Aber wir gucken ja nicht nur Serien, sondern wir gucken ja auch Filme. Und dieses Mal haben wir uns auch 2 Filme angeguckt.
Yay!
2 Filme, die beide, oh, die beginnen alle mit B. Wie die Opfer in Stranger Things.
Wie Betty zum Beispiel.
Wie Betty. Nee, genau. Wir haben uns dieses Mal nach Griechenland begeben, um uns Buzzhard anzugucken.
Ist das das erste Mal, dass wir einen griechischen Film besprechen? Ich glaube ja, oder?
Ich glaube schon, ja. Wir haben ja noch nie Yorgos Lanthimos besprochen.
Doch. Doch, stimmt. Aber der war ja auch nicht auf Griechisch.
Griechisch. Alles gut. Stimmt, genau. Nee, Buzzhard, der ist seit gestern im Home Entertainment, seit dem 27. Stimmt gar nicht. Heute ist der 30. Nee, das kann nicht stimmen. Stimmt. Nee, heute ist der 28.11. Junger
Mann. Guckst du einmal auf deinen Kalender, was für Tag heute ist?
Ich gucke nicht auf den Kalender, ich gucke in unsere Episoden-Ding und du hast es falsch terminiert.
Ich habe gar nichts gemacht.
Ich ändere das mal, weil heute ist der 28.11. und nicht der 30.11. Und dementsprechend kam gestern Buzzhard ins Home Entertainment. Und da hat Regie und Drehbuch hat Denis Iliades übernommen, der lustigerweise das Remake gemacht hat von The Last House on the Left. Also man könnte meinen, oh, das ist ein griechischer Regisseur, der mit griechischen Darstellern griechische Filme dreht. Nein, er hat The Last House on the Left gemacht im Jahre 2007 oder so, ist der, glaube ich. Genau. Und jetzt macht er aber griechische Filme mit griechischen Darstellern auf Griechisch, um dieses Wort zum 2000. Mal zu sagen. Von 2009 ist übrigens The Last House on the Left.
Erschreckenderweise hat er auch einen Film gemacht, der heißt He's Out There von 2018. Und den haben voll viele Leute geguckt, den ich kenne, und der hatte aber gar nicht so gute Bewertung. Ah. Also what the fuck?
Ich habe den, also ich bin natürlich durch, ich gehe ja immer nur so durch und gucke, was könnten die Leute kennen oder so. Ich habe den jetzt nicht erwähnt, weil der hat mir überhaupt nichts gesagt.
Ja, mir auch nichts, aber warum haben den so viele Leute geguckt, den ich kenne?
Das ist crazy. Muss ich mir doch mal angucken, was das ist.
Sehr, sehr weird.
Okay.
Wir sind auch, glaube ich, das erste Land außerhalb von Griechenland, die diesen Film bekommen. Kann das sein? Weil auf Letterboxd steht bei Releases nämlich, dass der am 1. August 2024 in Griechenland rauskam und als nächstes erst in Deutschland.
Okay. Great. Ja, aber ich meine, das kann ich mir vorstellen, so Filme, die nicht englischsprachig sind, in englischsprachige Länder zu importieren, ist, glaube ich, nicht so einfach.
Krank.
Weil dann musst du ja das vielleicht doch synchronisieren. Ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern so ist. Ich meine, in Amerika.
Die Deutschen lieben Synchron.
Ja, genau, aber da gibt es halt auch ein System. Amerika ist eigentlich darauf eingestellt und auch die UK, dass sie nicht synchronisieren müssen, weil die meisten Filme in ihrer Sprache rauskommen. Weswegen sie ja auch eher ein Remake machen in Amerika.
Ja, ist günstiger.
Als The Ring rauszubringen. Deswegen weiß ich nicht, wie es in den USA ist, ob du da den Film als Omeo rausbringen kannst oder ob du eine englische Synchro brauchst.
Naja, weiß ihr seid nicht. Auf jeden Fall im exklusiven Club, wenn ihr den euch holen wollt, über den Link in der Beschreibung, dann seid ihr wirklich, den haben erst 300 Leute auf Letterboxd getrackt. Ihr könnt wirklich,
oh mein Gott,
den nächsten Geheimtipp für eure Weihnachtsfeier hier gucken.
Wir sind keiner von den 300, weil ich habe ihn noch nicht getrackt.
Ich habe ihn getrackt.
Ah, stimmt, okay. Du
auf
bist
meinem Private Profile.
Der Creepy Cool Podcast ist aber keiner von den
Ja,
drei.
Bevor ich mir wieder anhören muss, dass ich hier Wertungen vergesse, habe ich die alle getrackt.
Ja, besser ist es mal. genau. Und da spielen lauter griechische Darsteller mit, die in sehr vielen griechischen Produktionen mitgemacht haben oder in kaum Filmen. Deswegen kennt man sie nicht, aber es sind Evelina Papoulia, Yorgos Liantos als die Eltern, Konstantina Messini als die Tochter und Claudio Kaya als der neue Freund, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und ich kann leider nichts. Ich fand es schon interessant, dass ich sagen konnte, der Regisseur ist der Regisseur von The Last House on the Left. So, oh, okay, krass. Weil dass Leute erst amerikanische oder ja, es ist eine Amerikaner, ich meine, The Last House on the Left hat ja auch Dings als Darsteller dabei. Der ist ja sogar gut, in Anführungsstrichen, doch, er ist gut besetzt, weil ja Aaron Paul mitspielt.
Ui. Genau.
Richtig. Und deswegen dachte ich nur so, oh krass. Und jetzt macht er griechische Filme, was auch vollkommen okay ist. Obwohl Griechisch wirklich auch so eine Sprache ist, wo ich nicht ein bisschen irgendwas in Ansatzweise verstehe.
Kalimera.
Yay.
Ja, das ist das einzige Wort, was ich in diesem Film verstanden habe. Ich so, hey.
Deswegen fand ich es ganz gut, weil es gibt ja immer diese Tafel, wo die so Worte draufschreiben, dass ich da pausieren konnte, um mir alle Untertitel abzuschreiben, was sie bedeuten.
Ja.
Ich will es einmal, an einer Stelle habe ich mir es aufgeschrieben, nämlich am Sonntag, wie weit er wo was hat.
Deswegen. Ja.
Aber ja, wie fandest du denn Buzzhard?
Ich fand den ganz solide. Also, ich habe nicht mit einigen dieser Twists gerechnet, die in diesem Film passiert sind. Ich fand, der hatte so eine, so ein bisschen was von Speak No Evil. So ein ganz bisschen was, weißt du, weil ja auch sehr viel, die haben sehr viel Grenzen getestet, aber aus ganz anderen Gründen als die, von denen ich dachte, weshalb sie es getan haben.
Ja.
Und ja, ich war anfangs so, okay, weil der Einstieg in diesen Film ja auch sehr weird ist, wo ich dachte, okay, what the fuck? Und dann dachte ich die ganze Zeit so, okay, warum lässt er das mit sich machen? Das ist sehr Speak No Evil. Ich dachte so, okay, ja, ist das wieder so eine Nummer von, hatten wir ja erst vor kurzem auch so einen anderen Film, wo ich gesagt habe, oh, ist ein Speak No Evil, aber es war übrigens Bone Lake. Aber der hat dann doch mit seinen weirden Twists und wo er alles hin wollte und auch mit diesen Charakteren der Mutter, wo ich dann auch irgendwann überhaupt nicht mehr wusste, ob das überhaupt wirklich ein Ehepaar ist oder nicht, ob die sich überhaupt kennen oder nicht. Und das hat mich bis zum Ende dann doch rätseln lassen, was da überhaupt vor sich geht und was da passiert.
Mhm.
Und deshalb fand ich den eigentlich ganz guckbar. Hat Spaß gemacht.
Also es ist zwar total blöd, diese Parallele zu ziehen, weil sie beide Griechen sind, aber ich weiß nicht, ob du jemals Dogtooth gesehen hast von Yorgos Lanthimos.
Nein.
Und es hat mich halt extrem so ein bisschen, also extrem ein bisschen, haha.
ein bisschen extrem.
Soweit ich mich noch an Dogtooth erinnern kann, ich habe den vielleicht ein, höchstens zweimal in meinem Leben gesehen, hat mich halt sehr an Dogtooth erinnert, so von der Stimmung her, weil auch Dogtooth hat halt, da hast du halt so eine Familie mit so, ich glaube, zwei Töchtern und einem Sohn, die halt in so einem Haus leben und die sind halt alle so ein bisschen weird und alles, was sie machen, ist so ein bisschen weird. Und hier ist es ja eigentlich genau das Gleiche. Du hast halt dieses Haus. Lustigerweise sieht das Plakat von Buzzhard hart aus, genau wie The Watchers. Weil es halt auch so eine Hütte in einem dunklen Wald ist und so einem erleuchteten Fenster,
ach so, okay.
Wo die alle stehen.
Weil das originale Poster, das finde ich ja ganz witzig, das sieht aus wie so eine IKEA-Anleitung. Da hast du halt das Herz, das Buzzhard drauf.
Ja, okay.
Und darunter steht halt Buzzhard und du hast dann so eine Anleitung mit so kleinen gezeichneten Bildern, wo du so eine Mutter siehst, die ihr Kind böse anguckt, wenn sie das Herz umarmt. Und dann hast du so ein Stromspannungssymbol, was dich warnt und so. Also es ist ein ganz cool gemachtes Poster, finde ich, das Original, internationale.
Okay, also das, was ich meine, das habe ich jetzt auf IMDb gesehen. Ich kann mal ganz kurz gucken, was die sich in Deutschland geholt haben. Ist das hier irgendwo drauf?
Nee. Aber auf Letterboxd schreibt auch jemand, das ist ein Kind von Get Out und Dogtooth. Also.
Ah, siehst du? Da, deswegen ist es halt so komisch, weil eigentlich denke ich mir so, ah ja, okay, krass, ihr seid beide Griechen, aber vielleicht ist das so die griechische Mentalität, dass man ein bisschen komisch ist. Ah nee, das ist auch das Cover von der, also das Cover von der deutschen Blu-ray, DVD ist das von The Watchers.
Ah, ja.
Also das, was aussieht wie The Watchers, wo die halt wirklich alle in so einer Hütte im Wald und dann gucken sie raus. Ja, deswegen sehr, sehr Ähnlichkeiten. Und ja, aber ja, ich finde es interessant, dass halt beide Griechen sind und diese Ähnlichkeit. Ich meine, vielleicht ist auch er riesiger Yorgos Lanthimos-Fan, hat viele seiner Filme geguckt. Er hat ja auch das Drehbuch geschrieben, vielleicht ist er deswegen so ein bisschen inspiriert davon. Aber deswegen fand ich das eigentlich ganz nett, weil du halt, weil alles irgendwie so weird ist von Anfang an und wie du ja auch sagtest, wie die beiden sich kennenlernen. Und du nicht, ich weiß auch gar, ich bin immer noch unsicher, wo sie arbeitet. Ist es,
ja.
Ist es, was man erwartet, oder ist es Physiotherapie, das sie eigentlich machen sollte? Ist es,
ich habe keinen blassen Schimmer, wirklich.
Weil ihr auch, um vielleicht jetzt, falls ihr den gucken wollt, es könnte Spoiler geben, wenn ich jetzt weiterrede, weil der Vater ja dann auch irgendwie in dieser Praxis mal auftaucht.
Ja.
Deswegen war ich so, hä, also was? keine Ahnung. Deswegen war ich sehr unsicher. Aber ja, es ist halt ein interessant gemachter Film, weil er natürlich auch so ein bisschen kammerspielmäßig ist, weil sie halt alle nur in diesem Haus sind. In einem abgelegenen Haus, um das auch mal
Bingo-Karte,
wieder.
Bingo-Karte, Creepy Crip Bingo-Karte.
Aber es ist halt wirklich, na, ich meine, das Haus ist so ein bisschen abgelegen irgendwie im Wald halt. Weil du siehst ja nie Nachbar, also schon einmal eine Nachbarin.
Die eine.
Genau, die eine Nachbarin, aber die ist ja auch anscheinend mit dem Auto unterwegs, dass wer weiß, wie lange die weit
die
weg
muss
ist.
Die muss das ja aber auch alles wissen, ne?
Ja, ja. Na,
die muss ja von Anfang an wissen, wie weird das alles ist.
Ja, die ist ja am Ende so ein bisschen irritiert und möchte dann eigentlich auch gehen, wenn sie dann tatsächlich mit dem Kind in der Küche steht und dann reden die ja irgendwie miteinander und dann ist sie so, ja, okay, ich gehe dann mal. Weil ich glaube, klar, die haben ihr gesagt, hey, wir brauchen dich für diese Tests, kannst du bitte das und das machen, weil wir wollen den neuen Freund unserer Tochter testen.
Ja, also ohne zu spoilern, aber da hätten sie ja schon sie so.
Aber da ist halt auch die Frage, wie viel weiß die Nachbarin eigentlich über deren Vergangenheit?
Wie viel weißt du über deine Nachbarn?
Ja, nicht so viel, glaube ich. Wie viel weißt du über deine Nachbarn? Du wohnst ja
zu
jetzt schon
viel,
hier.
Zu
ja, okay.
Viel.
Okay. Naja, und was ich halt auch krass fand, beziehungsweise das müsste man wahrscheinlich nochmal recherchieren. Ich habe mich gefragt, wie sehr beruht das denn auf Tatsächlichkeiten, weil
what the fuck?
Im Vorspann siehst du ja diese Bilder mit diesen Affen.
Achso, das meinst du, ja.
Ja, und sind diese Bilder echt? Weil wenn die echt sind, oh mein Gott, was für eine Tierquälerei. Das war für mich fast das Schockierendste an dem ganzen Film, weil ich weiß nicht, ob sie das da, doch sie erzählt das, glaube ich, ne, was diese Experimente sind.
Ja, ja.
Die Mutter. Und dann dachte ich nur so mit den Bildern zusammen und dann halt auch ganz am Ende gibt es ja nochmal ein Bild von den Affen. Und dann, das hat mich am meisten schockiert eigentlich an dem ganzen Film, weil ich dachte, wenn das echt ist, wenn wir sowas gemacht haben mit diesen Babytieren,
ja,
dann also, nee, verstehe ich nicht. Finde ich zu, da, keine Ahnung. Da, wir, ja, finde ich, fand ich echt krass. Ich weiß, da steht extra, es war in den 70ern und 80ern oder was weiß ich. Aber trotzdem, wie wir jemals auf die Idee gekommen sind, uns das Recht rauszunehmen, Tiere so zu behandeln, weird. Keine Ahnung.
Ja.
Ja.
Naja, der Film kommt aber auch in Nordamerika und der Schweiz raus. Bei uns von Busch Media und in Nordamerika wird er von Darkstar Pictures vertrieben. Also der kommt da auf jeden Fall raus.
Ja.
Interesting.
Ja, ja, ja. Aber ja, ist auf jeden Fall ganz sehenswerter Film, wenn man, ich glaube, Dogtooth ist wirklich die beste Grundlage. Wenn ihr Dogtooth mögt, habt ihr hier wahrscheinlich einen Film, der sehr gut in diese Richtung geht.
Ja, einige Leute schreiben auf Letterboxd ja auch so, oh, ich will den eigentlich nicht mit Yorgos-Filmen vergleichen, aber
ja, weil es halt so komisch ist, weil man halt so denkt, ja, okay, die sind beide Griechen, die machen gleich. Vor allen Dingen ist es ja nicht wie ein amerikanischer Yorgos-Film, es ist halt wirklich eher so ein, so seine ersten, die ersten Yorgos Lanthimos-Filme waren halt logischerweise
weird.
Anders, weil er halt auch einfach nicht das gleiche, nicht die gleichen Möglichkeiten hatte, wie er heutzutage hat, wenn er Emma Stone als Geldgeberin hat, weißt du?
Ja.
Da hat man einfach mehr Möglichkeiten. Und wenn man halt so seine alten Sachen kennt, ich habe mir Dogtooth auch keine Ahnung, irgendwo auf einer Blu-ray mal als Lobster rauskam oder so, glaube ich, habe ich mir den besorgt, weil ich so dachte, Lobster ist so ein cooler Film. Was hat der eigentlich noch so gemacht? Und so viele Filme hat er ja bis dahin noch nicht gemacht. Und aber Dogtooth ist tatsächlich ein sehr netter Film. Und deswegen war es schön, hier diesen Vergleich zu haben. Macht immer, ihr könnt ein Double Feature machen. Ein Dogtooth Buzz Hard Double Feature. Es wird ein sehr interessanter Abend. Ich verspreche es euch jetzt schon.
Sehr spaßig.
Ja. Und weiß nicht, ich fand auch, keine Ahnung. Ich meine, hier ist ja so die Grundidee ist ja tatsächlich, aha, unsere Tochter hat einen neuen Freund. Wir machen jetzt mal so Verhaltensexperimente an ihm, ohne dass er weiß, dass wir welche machen. Ich habe halt nur die Experimente nie so richtig gesehen. Ich habe dann manchmal so gesehen, aha, Compassion, geben sie ihm jetzt ein Plus. Da denke ich mir, okay, und wo genau hast du das jetzt getestet? Aber ja, keine Ahnung. Ich meine, die einzigen offensichtlichen Tests waren halt die mit der alten Frau und dem Karren.
Ja.
Das waren richtig offensichtliche Tests.
Das habe ich sogar von Anfang an schon gecheckt, dass die da geplantet wurde.
Das ist auch wirklich, die sieht ja auch total, die hat so einen alten Wagen, den sie von Hand ziehen muss. Und dann hat sie auch noch so ein Kopftuch an und so.
Und so Tetris-artige Sachen hinten sortiert.
Ja, und so ein bisschen lumpige Klamotten, dass sie gar nicht so wirklich in diese moderne Zeit passt. Das war ja auch irgendwie so, sie ist ja ein bisschen aus der Zeit gefallen, finde ich, für das. Mehr so Zeitreise, aber ja.
Ich meine, der Weg, wie wir in dieses komische Haus kommen, ist ja auch erstmal, wie einsam musst du sein, um das mitzumachen? Wie, also.
Ja, ich meine, ich glaube, er erzählt ja auch so ein bisschen, dass das, also, ich meine, es beginnt ja damit, dass er dieses Mädchen trifft. Ich dachte bei Physio, aber es hat ja so den
Anklang. Ich dachte auch, dass sie in der Arztpraxis ist und sie ist so die Arzthelferin und bevor der, ja, ich dachte, es wäre eine Arztpraxis, ich weiß auch nicht, aber.
Ach so. Ja, ich dachte an Physiotherapie, ich dachte, sie macht Physiotherapie.
Ja, nee, und dann dachte ich auch so, okay, er zieht sich erstmal komplett nackt aus und dann kommt er rein und sagt so, ja, mein Kumpel, der war hier schon mal und er sagt, hier kann man auch andere Sachen kriegen und die so, ja, klar, okay. Und dann so, hey, wollen wir uns eigentlich wiedersehen? Ja, klar, okay, danke. Willst du mit zu meinen Eltern fahren? Ja, klar, schon. Schon sehr weird.
Ja, vor allen Dingen, wenn man dann so am Ende, dann denkt man so, okay, wie krass, wie lange und wann und wie hast du es geplant? Und
ja. Also wenn irgendjemand von euch die Adresse von dieser Arztpraxis hat, damit ich die auf jeden Fall vermeiden kann, dann könnt ihr es gerne mal in die Kommentare schreiben. Das ist dann ein Ort, an den ich definitiv nicht gehen werde.
Ja, und dann fahren sie ja zusammen zu diesem Haus.
Und die Eltern rammen erstmal das Auto in so einen Busch rein. Warum?
Wahrscheinlich war es irgendein Test.
Ja, wirklich.
Aber ja, sie machen ja viele komische Tests. Ich meine, dass er auch in diesen Pool, in diesen dreckigen Pool reinspringen muss. Dass sie gucken, wie Pferde auf ihn reagieren, weil die ja anscheinend sehr,
Ja, wir sehen, das Gute ist ja, wir sehen ja von Anfang an schon, dass das Tests sein sollen, weil wir ja dieses, nach der ersten Nacht schon dieses Board sehen, wo dann so Selbstaufopferung, Humor, Ehrlichkeit und solche Sachen halt von den Eltern irgendwie getestet werden sollen. Und glaubst du eigentlich, es gibt wirklich solche Eltern da draußen, die dann so evaluieren und dann auch, die dann auch so evaluieren, wie der Boyfriend so ist und dann sagen die dann so, nee, sorry, den darfst du nicht mehr daten?
Ja, auf jeden Fall. Deine Eltern sind doch so.
Nee. Die haben sich schon eine Person ausgesucht und alle anderen sind Schmutz.
Naja. Ja, klar gibt's, natürlich sind Eltern so, dass sie gucken, mit wem datet meine Tochter eigentlich? Vor allen Dingen bei Töchtern, glaube ich.
Aber doch nicht so.
Nee, nicht so mit krassen Tests. aber ich kann mir schon so Background-Snooping und was hat der eigentlich gemacht und ist der auf LinkedIn und kann ich mir schon vorstellen. Mit einem Finster den Boyfriend noch ein bisschen stalken.
Oh je. Ich fand auch gut, dass er am Anfang ganz kurz versucht, so eine falsche Fährte zu legen, weil die Eltern, die sind ja natürlich so super und sagen so, hey, masturbierst du eigentlich viel und hier, wir testen jetzt halt Intuition. Und dann sagt sie ja irgendwann später zu ihm, ja, ich vergesse in letzter Zeit ganz viele Sachen und das ist übrigens der Keller, wo meine ehemaligen Boyfriends ermordet und vergraben werden. Und ich denke, wo ist das wirklich ein Joke? Ist das nicht ein Joke? Wo willst du damit hin? Wo willst du nicht hin? Also da war ich schon kurz so, was heißt das alles? Was heißt das vergessen? Was ist los mit ihr? Ist schon interesting.
Ja, interessant war ja eigentlich auch immer zwischendurch, sieht man ja auch so Rückblenden, wo die Eltern mit der Tochter essen sind.
Ja.
Und da halt immer nach und nach dieses Gespräch, das sie an dem Abend haben, immer weitergeführt wird, aber alles so mysteriös bleibt, weil sie einmal irgendwie auch sagen, wir können dir helfen und so. Und du denkst, bei was? Was stimmt nicht mit ihr? Wieso müsst ihr helfen mit dem Boyfriend? Okay, ja, der ist jetzt da, aber wieso helfen? Was ist da nicht richtig, weißt du?
Sie sagt ja auch dann so, sie muss ihm noch was, keine Ahnung, dass da was passiert ist und sie muss es denen jetzt verzeihen oder so, die müssen es wieder gut machen, also irgendwas ist da passiert.
Die Eltern sagen ja auch sowas wie, wir sind jetzt bereit oder sowas in der Art. Und dann denke ich mir, bereit worauf? Wollt ihr was übergeben? ja.
Wollt deswegen. Ihr die Jugend der beiden Kinder spielen?
Ja, genau. Halt wirklich. aber deswegen, es war schon interessant gemacht, weil das halt immer, du fängst dann wieder an, wo sie letztes Mal aufgehört haben. Sie sagen den Satz nochmal vom letzten Mal und dann geht's aber weiter. Und es bleibt aber trotzdem sehr mysteriös, weil es immer nur sehr, sehr kurz ist. Und interessant fand ich halt auch, wie du ja selber gesagt hast, mit dieser Tafel, dass ich habe mal einmal gestoppt am Sonntag, weil da hat er nämlich ein Plus bei Compassion, Discretion, Integrity, Patience und Energy. Da hat er jeweils ein Plus bekommen, aber ein Minus bei Intuition, Honesty und Sense of Humor.
Ja.
Das heißt, da ist er nicht gut. Und dann gibt es halt die einzigen offenen Fälle, die es da noch gibt, sind Creativity, Forgiveness, Emotional Intelligence, Self-Control, Courage und Self-Sacrifice. Und die meisten davon kriegt er nicht mehr. Den restlichen Film über. Kommt überall nur ein Minus dazu. Und da fand ich schon interessant, dass hier ja eigentlich noch so ein sehr positives Bild gezeigt wird. Und du ja weißt, dass Honest, also Ehrlichkeit ja wahrscheinlich nur ein Minus hat, weil sie ihn ja schwören lässt, dass er nicht erzählt, wo die beiden sich kennengelernt haben. Was die Eltern aber ja eigentlich wahrscheinlich wissen, weil der Vater war ja auch in der Praxis.
Ja.
Ja, deswegen, ja. Genau.
Und ich hatte halt die ganze Zeit dieses, es ist halt wirklich dieser Speak No Evil-Vergleich kommt dazu, weil sie ihn ja auch in so unangenehme Situationen, wenn sie dann im Partykeller sind und er sagt, jeder von uns soll jetzt einen Song in 60 Sekunden darüber singen, wie wir uns gerade fühlen oder sowas. Schon sehr unangenehm alles. Und wenn man im Nachhinein überlegt, wofür das alles passiert worden ist, ist das alles so insane, weil ich dachte die ganze Zeit, während diese Experimente durchgeführt sind, dass sie irgendwas noch mit ihm vorhaben. Der ganze Twist kann nicht sein, dass sie nur testen wollen, ob er gut genug für die Freundin ist. Es kann nicht sein. Weißt du?
Ja, ja.
Und da war ich die ganze Zeit so fest von überzeugt, dass es einen tieferen Meaning als das geben muss.
Aber ja, du hast auch recht, also vor allen Dingen, weil sie ja auch zwischendurch auch sehr unfreundlich werden und der Vater ja auch mal beleidigend wird und irgendwie sagt, ihn wirklich richtig beleidigt und er ja trotzdem irgendwie die ganze Zeit da bleibt, weil er so in sie verliebt ist, dass er sie ja auch gewissermaßen aus dieser Situation retten möchte und alles dafür tut. Obwohl sie ja auch einmal kurz vor Ende so ein bisschen sowas sagt wie, lass uns jetzt gehen.
Vor allem, nachdem sie ihm ja auch erzählt, ja, meine Mutter hat, glaube ich, übrigens auch an mir rumexperimentiert. Ja, da gab es zum Beispiel dieses Herz. Immer wenn ich das umarmt habe, war alles gut. Aber sobald ich es losgelassen habe, habe ich Stromschläge bekommen und sowas. Und er ja dann auch das Herz im Keller liegen sieht. Und da sich ja auch Sorgen, weil er denkt, dass die Mutter so ein Psycho ist, die an ihrer Tochter halt extrem rumexperimentiert hat, weißt du?
Wo wir ja auch wissen, dass es wahrscheinlich wichtig ist, weil das der Titel des Films ist.
Richtig, das Buzzhard.
Genau, das Buzzhard, dass sie, ja. Und dann wird es ja auch zum Ende hin noch mysteriöser, weil sie ja dann so zwei Anfälle bekommt, wo sie beim ersten Mal sagen, sie hat Epilepsie und so, und wir dann so denken, hä, ja, wirklich? Oder kommt das jetzt von woanders? Wieso bekommt sie jetzt Anfälle, ne? Also das,
ja, genau.
Da dachte ich also, die machen es spannend bis zum Ende hin.
Ja. Vor allem beim zweiten Mal sagen die ja auch so, nee, die fake das gerade nur. Der ist gar nicht echt der Anfall.
Ja. Und letztendlich, zumindest wird er ja dann irgendwann mal mit einer Nacht mit der schönen Frau belohnt.
Und der Vater guckt währenddessen zu.
Und ist eifersüchtig, oder? Weil,
auf jeden Fall.
Ich meine, Spoiler, wir haben jetzt schon ziemlich viel von dem Film erzählt, aber letztendlich, also wir kriegen ja am Ende raus, okay, die alte Frau ist so eine Bekannte, bla bla bla. Und es ist nicht die Tochter.
Das war übrigens, das habe ich nicht kommen sehen.
Ja, das haben sie schon sehr gut gemacht, weil das Casting, wir sehen ja so einmal so ein Home-Video von der jungen Tochter.
Ja, genau.
Und die sieht ihr halt wirklich extrem ähnlich.
Ultra. Aber ich habe nicht kommen sehen. Und dann, nachdem dieser Twist raus war, von wegen, das ist gar nicht unsere Tochter, sondern eine Schauspielerin, dachte ich so, okay, ist das überhaupt ein verheiratetes Ehepaar?
Ja. Und dann habe ich mir, also ich meine, der Vater entführt dieses Mädchen ja dann, diese Tochter in Anführungsstrichen, und fesselt sie dann und will dann Sex mit ihr haben?
Ja, der will die missbrauchen. Und
oh, nein, ekelhaft. Okay. Ich meine, es kommt nicht dazu, alles gut, aber das war irgendwie weird, das, genau. Ich meine, das, ja, jetzt können wir es ja verraten, er hat sie ja auch kennengelernt in diesem Massagesalon, nenne ich es jetzt einfach mal.
Massage, da wurden ganz harte Muskeln entspannt.
wir sehen ja dann auch dieses Abendessen zum Ende hin, so dass wir immer wieder sehen, dass sie da mit anderen jungen Frauen sitzen, und das ist gar nicht die gleiche, sondern sie haben das mehrere Male durchgespielt. Ob das jetzt in diesem Haus geendet hat oder ob das einfach nur Castings waren, bis sie die richtige gefunden haben, I don't know. Aber ja, und dann bringen die Eltern sich ja um, und ja.
Wir erfahren dann ja auch, dass der Twist dahinter ist, dass deren Tochter ja gestorben ist.
Genau, ja.
Und der ganze Sinn dahinter wirklich nur ist, dass sie herausfinden wollten, wie es wohl so wäre, wenn die mal ihren ersten Boyfriend mit nach Hause bringt. Und da dachte ich so, das kann doch nicht alles jetzt sein. Ist das wirklich nicht die, das kann doch nicht alles sein, dass die wirklich das einfach nur mal, ja, wir wollten wissen, wie sich das anfühlt, und deshalb haben wir das jetzt so gemacht. Okay, das war alles. Gut.
Warum?
Crazy. Wirklich crazy.
Ja, aber du hast es nicht kommen sehen.
Nee, also ich habe vieles nicht kommen sehen.
Was nicht oft passiert in Horrorfilmen heutzutage. weil irgendwie sind sie ja doch so, dass man das irgendwie immer so ein bisschen voraussehen kann. Deswegen,
weil ich dachte natürlich dann auch so, okay, sie haben diese Schauspielerin bezahlt, damit die denen die jungen Männer bringen, und die bringen sie dann um oder machen irgendwas mit denen.
Ja.
Oder experimentieren für ihre Forschung, weil sie eigentlich doch lieber Forscherin geblieben wäre.
Ja.
Aber nö, die wollten wirklich nur das nachleben, und dann bringen die sich um, weil jetzt haben sie es ja gesehen.
Ist ja auch wirklich faszinierend, dass sie als Tochter nie offen sagt, dass sie nicht die Tochter ist. Sagt sie dem jungen Mann ja nie.
Nö, das erfährt er bis zum Ende nicht.
Nee. Sind sie jetzt ein Paar? Who knows?
Also wirklich ganz, ganz crazy das Ende.
Ja. Deswegen sehr, sehr interessant.
jetzt natürlich gespoilert, aber das ist ja normal hier, deshalb solltet ihr die so.
Richtig. Warum habt ihr noch zugehört,
Meinung,
wenn ihr den
ja,
Film
nach unserer wollt. Meinung sollte man aufhören.
Genau, aber falls ihr ihn doch noch gucken wollt, 27.11. kam er ins Home Entertainment. Die Links findet ihr in der Episodenbeschreibung. Und ja, ist auf jeden Fall ein, kann man sich sehr gut angucken. Dauert auch gar nicht so lange. 1,45 oder sowas. Eine Stunde 45.
Ja. Kann man machen.
Ist ein Buzzhard Film.
Ja, und die Links sind verlinkt, die Rechts sind es nicht. Um zum Theme vom Anfang nochmal zu kommen. Dass dieser Podcast so links ist. Wir haben auch
genau.
Nur Links in unserer Beschreibung.
Wir haben nichts mit den Blauen zu tun.
Das einzig Blaue sind die Links, die ihr anklicken könnt, um den Film zu bestellen.
Oh mein Gott. Das, deswegen habe ich nicht blau gesagt.
Was blau gesagt?
Ja, aber deswegen habe ich nicht blau gesagt.
Hä?
Der nächste
Ach
Film.
Ach so! Ah! Oh mein
Hallo.
Gott!
Ich hab gehofft, du kriegst es mit.
Ja, sorry, ich habe den IQ eines Babys.
Damit hätten wir den Titel. Genau. Nein, das war wieder ein fantastisch gemachter Übergang zum nächsten Film. Den wir besprechen, der seit heute im Home Entertainment ist, am 28.11. Der heißt Baby Blue.
Ich hasse den Titel irgendwie ein bisschen.
Ja, der Titel ist schwierig, ja.
Aber ja, es ist der nächste Film mit B, nachdem wir über Welcome to Barry gesprochen haben und Buzzard sprechen wir jetzt über Baby Blue.
Über den Baddy aus
den Baddy.
Branger Binks.
Oh Gott, hör auf. Das triggert ganz komische Sachen bei mir.
Es tut mir leid. Genau. Baby Blue gibt's seit heute auf Blu-ray.
Oh mein Gott. Nicht auf White-Ray, nur auf Blu-ray.
Richtig. Und von Lighthouse Home Entertainment kam der jetzt ins Home Entertainment. Und der hat auch einen kleinen Untertitel. Er heißt nämlich Im Visier des Killers.
Oh, das habe ich ja noch nie gehört.
Nee, wirklich.
Das ist der schlechteste. Sorry
genauso
an Lighthouse Pictures, aber wirklich, der Untertitel ist so scheiße.
Ich glaube, das ist doch auch, ist das nicht ein echter Filmtitel? Im Visier des Killers?
He's gonna terrify ya.
He's gonna terrify ya, ja, genau.
Aber ja, im Visier des Killers ist die, der Deutsche, oh Gott, es gibt so viele Filme, die so heißen. Ach du Scheiße. Es gibt hier den Film Böser Samariter im Visier des Killers mit David Tennant. Let's go.
Den haben wir mal, der wurde mal auf dem Creepy Crypt Account verlost, bevor es diesen Podcast gab. Kann ich mich noch dran erinnern.
Krank.
Sonst hätten wir darüber gesprochen. Du hättest die ganze
Aber
Zeit
ja,
nur
auf
darüber
der
geredet,
Dreisat-Mediathek.
Wie geil David Tennant aussieht.
In der Dreisat-Mediathek gibt es einen Film im Visier des Killers. Kellers wollte ich gerade sagen, Gottes Willen.
Im Visier
des Kellers.
Im Visier von Helen Keller.
Oh Gott.
Okay.
What
Nein,
the
wir, sprechen
fuck?
Über, wir sprechen über Baby Blue, Entschuldigung.
Baby Blue.
Genau. Ich wollte es nur erwähnen, dass er einen Untertitel hat, weil ich habe es gelesen. Der ist von Adam Mason, der hat Regie geführt, der hat einen Film gemacht, den hast du wahrscheinlich nie gesehen, ich auch nicht, ich weiß aber, dass er existiert. Der heißt Songbird.
Bongbird?
Oh mein Gott, ich hasse dich. da geht es irgendwie, ich weiß nicht, ob der während Corona rauskam, aber da war, ist jemand, glaube ich, zu Hause eingesperrt oder kann nicht rauskommen oder so. Das gibt eine Epidemie und deswegen verlässt er nicht raus. Da gibt es so eine andere Person, die eben immer Lieder singt oder die mit ihm redet an der Tür. Sowas in der Art. Da hat er Regie geführt und zusammen mit Simon Boyce hat er das Drehbuch geschrieben, der auch das Drehbuch geschrieben hat für Songbird oder für, weiß nicht, ob den jemand gesehen hat, Play Dead.
Play Dead?
Oh mein Gott. Und The Visitor. Und nein.
The Visitor?
Nein. 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 Aber das sind Filme, die in den letzten Jahren rausgekommen sind, die man kennen könnte. Playdead. Ich habe sogar irgendwie gedacht, dass wir den im Podcast besprochen haben, aber das kann leider, glaube ich, gar nicht sein. Der ist aber mit, wie heißt der? Jerry O'Connell.
Mhm.
Der spielt da mit. Genau.
Und
in Play Dead spielt übrigens auch Anthony Turpel mit, der hier auch mitspielt.
Mensch.
Der hat auch mitgespielt in der Netflix-Serie Monster in einer Folge.
In Monster?
Buh.
Ja,
ansonsten,
wirklich.
Ansonsten spielen hier Aramis Knight mit, der vor kurzem zu sehen war als der Bösewicht in Karate Kid Legends. Ah, würde ich angucken übrigens. Das ist ein ganz unterhaltsamer Film. Ellie Ioannidis, die könnte man kennen, wenn man vor kurzem den Friday the 13th Kurzfilm Sweet Revenge geguckt hat.
Ich muss mich so zurückhalten, diese Titel nicht alle gerade mit B aus. Du weißt gar nicht, wie viel Selbstkontrolle es mich gerade wirklich.
Du bist
halt
so toll, vielen Dank.
So zurück,
dass
wirklich
du
diese,
nicht die ganze Zeit.
Diese maskuline Männerkraft, die ich nutze, um das alles drin halten zu können.
Aber
crazy,
wenigstens
wirklich.
Musstest du es jetzt nochmal erwähnen.
Ja.
Genau, also sie hat in Sweet Revenge mitgespielt, aber auch in einem Segment von VHS 99 und in dem Film Synchronic von den netten Benson und
Moorhead.
Wir haben schon, ja genau, danke, Benson und Moorhead, wir haben schon einige Filme von ihnen besprochen. Cyrus Arnold spielt mit, der hat in Mr. Harrigan's Phone mitgespielt. Und dann haben wir noch Dylan Sprayberry, der wohl in Teen Wolf eine große Rolle gespielt hat. Der Serie.
Der in Teen Wolf?
Teen Wolf.
Ich finde, in Teen Wolf klingt besser.
Ja, ja, ich habe es schon verstanden. Es hat ein bisschen gedauert. Und der hat aber auch in Sick mitgespielt, falls du den mal gesehen hast. Das war so ein.
Nope.
Nee, egal. Nope. Den hast du aber gesehen, ne?
Nope.
Haha, von wegen. Genau, das sind die Darsteller in Baby Blue.
Mhm. Können wir jetzt aufhören, Filmtitel zu sagen? Meine Kraft schwindet langsam, ich kann das nicht mehr lange.
Gibt es noch Filmtitel, die ich benennen möchte? Nee, ist vorbei.
Gut.
Aber was du sagen kannst, ist, wie fandest du denn Baby Blue?
Fand den ganz okay, muss ich so sagen. Also der macht halt wirklich nichts großartig Neues irgendwie. Der ist so sehr generisch, der hat seine generischen Twists. Das ist so ein, okay, ein übernatürlicher Quatschkiller-Film und dafür fand ich den ganz okay. Ist halt wirklich kein Meisterwerk. Ich verstehe, warum der im Home-Entertainment rauskommt und nicht ins Kino, aber ja, also ich kann den nicht hassen, ich kann ihn nicht lieben, der war so okay, klar, der versucht mal wieder hier dieses True-Crime-YouTuber, halt die Fresse so. Nicht, not on my watch, aber ja, der hatte ein ganz interessantes Mysterium, das dann ab einem gewissen Twist irgendwie so ein bisschen ins Quatschige übergeht und sonst war der nett, Punkt.
Also er ist ja, also ganz am Anfang soll er ja ganz eindeutig an Alyssa Lam erinnern.
Ja.
Ne? Das ist
ja.
Mehr als eindeutig, ist ja fast schon 1:1 geklaut.
Falls ihr nicht wisst, was das ist diese Frau, die in dem Cecil Hotel gefilmt wurde, wie sie im Fahrstuhl steht und sich ganz komisch benimmt und ein paar Tage später hat man sie dann auf dem in dem Wassertank auf dem Dach des Hotels gefunden, nachdem sich Gäste darüber beschwert haben, dass sie komische Farben und Substanzen in ihrem Wasser hatten. Und ist bis heute ungeklärt. Man weiß bis heute nicht, was mit ihr passiert ist. Es ist ein sehr bekannter, aber auch mysteriöser Fall. Hat jeder True-Crime-YouTuber da draußen schon mal gemacht. Also außer ich nicht, aber könnt ihr mal gucken.
Toll, wir hätten jetzt einen Link hier in die Personenbeschreibung.
Auf meinem Kanal gibt es spannendere Fälle, die vor allem unbekannter sind. Bei mir gibt es keinen durchgekauten Einheitsbrei, den jeder x-beliebige YouTuber schon gemacht hat.
Genau, und letztendlich gibt es ja auch keine Lösung für Alyssa Lam und deswegen ist ja dieser Film so eine Art, so könnte es gewesen sein.
Auf gar keinen Fall, weil dann ist das most disrespectful ever. No,
ja,
no,
haben
no,
ja
no, no, no.
Aus dieser Person einen Mann gemacht, deswegen, you know, nicht so. Aber ja, du hast es ja schon gesagt. Also der Film ist jetzt kein neues Meisterwerk an Horror, aber ich war gut unterhalten währenddessen. Ich finde, die Schauspieler haben einen ganz guten Job gemacht. Natürlich ist alles so ein bisschen, okay, das ist jetzt klar, dass das passiert und so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, der in Anführungsstrichen Twist am Ende hat mich doch ein bisschen überrascht und angeekelt. Also Spoiler, Spoiler, Spoiler. Jetzt dürft ihr gerne abschalten und nächstes Mal wiederkommen, wenn wir über Horrorfilme reden, weil was ich jetzt sage, ist ein gewisser Spoiler, weil für mich kam das doch relativ überraschend. So, ihr habt abgeschaltet. Es ist ja ein Hexploitation-Film, auch. Weil am Ende gibt es halt eine ekelhafte alte Frau, die ekelhafte Sachen macht. Und das fand ich sehr überraschend. Vor allen Dingen, weil die ja auch irgendwie nicht so normal war, weil die hatte die nicht drei Brüste sogar?
Ich habe nicht so genau gezählt, wie viele Brüste sie hatte.
Ich glaube, man sieht irgendwann mal, dass sie so drei Brüste hat. Und dann war ich so, okay, what the fuck is going on here?
Wie heißt der Film mit der Frau mit den drei Brüsten nochmal? War das Blade Runner? Nee, oder?
Total Recall.
Total Recall, damn. Ja, da genau. Kommt sie her.
Ist wahrscheinlich nicht der einzige Film. War das nicht in VHS Halloween?
Die hätte auch sehr viel Brüste, ja.
Ja, die hatte auch eine Menge. Genau. Und deswegen, dass das am Ende so einen komischen Turn nimmt und dass gar nicht nur in Anführungsstrichen der böse Geist der Bösewicht ist, fand ich ganz interessant. Das hat mich dann irgendwie am Ende nochmal so ein bisschen, oh, aha, der Film macht ja doch ein bisschen was anderes. Deswegen, ja. Es gab halt während dem Film so viele Referenzen auf andere Filme,
ja,
wie The Ring und Shining, was ich immer ein bisschen fragwürdig finde, weil es fühlt sich so an wie, ich bin ein riesiger Fan von Filmen, ich gucke gerne Filme, ich mache jetzt auch mal selber einen und referiere alle Filme, die ich jemals mochte.
Ja, mache ich auch so.
Also wenn ich hatte früher auch Ambitionen, einen Film zu machen, hätte ich das auch so gemacht. Ich hätte jeden Film irgendwie reingebracht, den ich bis dahin mochte, zu zeigen, das sind die coolen Filme, die man, weil wir hatten damals keinen Letterboxd, das sind die coolen Filme, die müsst ihr unbedingt angucken. Aber heutzutage schreibst du in einen Letterboxd. deswegen, das war ich immer ein bisschen komisch, aber ich verstehe es. Es ist ja auch ganz nett, wenn es in Horrorfilmen die Realität gibt, dass es Horrorfilme gibt.
Ja.
Weil so
oder
zu
wenn
tun,
sie in Zombie-Filmen sich weigern, das Wort Zombie zu benutzen. Nicht irgendwie so,
ja,
just embrace it.
Das ist halt das Ding, ne? Wenn man in Zombie-Filmen so tut, als wüsste man nicht, was ein Zombie ist, denke ich mir so, ja, nee. Das ist eine komische Realität, in der ihr lebt, in denen ihr nicht Zombie kennt, weil, ja, ist ein komisches paralleles Universum. Aber, ja, und es gibt ja auch ganz nette Gewalt, deswegen, der Film ist schon ganz, ganz nett. Hat mich nicht gestört.
Das ist unsere Letterboxd-Rezension. Der Film hat uns nicht gestört.
Nein, aber come on, gerade im Home-Entertainment kommt ja nicht so viel, kommt
ja,
oft nicht Gutes bei raus.
Das stimmt, das musst du mir nicht sagen.
Und diese Folge heute mit Buzzard und Baby Blue
und Bit
ist ganz ganz nett, ist ganz, ganz positiv. Ja. Deswegen, yay, Baby Blue.
Ja,
Im
Visier des Killers. Ich fand ja auch, also, wir können ja mal ganz vorne anfangen, weil der Film fängt ja mit so einem Verhör an, wo wir so ein Mädchen sehen, die ihren Vater angeblich umgebracht haben soll oder so. Ja. Und sie sagt dann, sie wurde gezwungen. Und dann switcht sie in so eine creepy Persönlichkeit, die sich Baby Blue nennt. Und dann rammt die sich so einen Stift durch die Nase ins Gehirn und stirbt halt so. Genau. Dann denken wir erstmal so, oh, what the fuck? Und dann auch so ganz komisch, weil dann haben wir diese YouTuber, die bei ihrem Boss sitzen und der sagt so, Leute, macht mal jetzt True Crime, das ist der Shit, eure Geistervideos sind scheiße, macht True Crime und übrigens, ihr seid gefeuert, ihr müsst es alleine machen.
Nee, nicht Geistervideos, die machen ja Prank-Videos.
Ich dachte, die machen so paranormale Videos.
Nee, ich glaube, die machen Prank-Videos.
Weil sie ja dann extra einen Fall suchen mit paranormalen Einflüssen, weil die heißen doch die Ghost irgendwas, bla bla bla.
Aber, ganz am Anfang gehen die doch, er hat doch ein Gorilla-Kostüm an. Und damit gehen die doch auf die Straße.
Ich weiß es nicht. Ich dachte, das sind so Ghost Hunters. Naja. Okay. Auf jeden Fall stoßen sie über den Weg ja dann auch auf Baby Blue und auch dieses Video, was eben auf dieses Eliza Lam Video angelehnt ist, mit dem Typen, den man da sieht, der so in einem Fahrstuhl gewürgt wird von so einer unsichtbaren Macht. Und dann geht er aufs Dach und sagt in die Kamera, see you on the other side, bevor er sich vom Dach runterwirft. Und dann alle so, oh mein Gott, das ist unser Fall, den wir besprechen müssen, voll cool. Und dann treffen sie ja auch noch irgendwie eine Freundin von dem Typen.
Nee, die Freundin, die sind ja dann so, lass uns mal seine Freundin ausfindig machen. Ah ja, los, lass uns dahin fahren und filmen wir, wie wir mit ihr reden.
Und dann fand ich es aber ganz witzig, weil die Freundin sagt ja dann auch, ja, nee, haltet euch fern, sonst wird er kommen und so. Und dann fängt sie halt dieses Pronoun-Game an von wegen, ja, wenn er und bla. Und dann Typ so, hey, kannst du mir mal sagen, wer er sein soll? Und ich so, oh mein Gott, danke. Endlich, endlich sagt jemand, hey, laber mal keine Scheiße, wer soll denn er jetzt sein? Und dann, oh, Plot Progress, danke. Und dann sagt sie, ja, er ist halt Baby Blue. Und dann finden sie seinen Wikipedia-Artikel, was ich ein bisschen weird finde, weil das Video, was sie angeguckt haben, hieß ja Baby Blue bla 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 Teil 2 oder so. Und dann dachte ich so, okay, warum haben die nicht erstmal gegoogelt, wer das ist? Aber sie kommen dann halt da drauf und dann meinen sie, ah, das ist ein Serienkiller, bla bla bla. Und dann fahren sie dann zu dem Haus, wo er sich runtergestürzt hat. Und da wollen sie ja auch durch so einen Vorwand sich eine Wohnung angucken. Und einer von denen fährt dann eben aufs Dach hoch. Und in der Wohnung finden sie überall an der Wand das Wort Baby Blue. Und sie hören dann so ein Flüstern. Und der Typ stürzt sich dann auch selber fast vom Dach, bevor er selber zum Aufzug flieht, wo er dann von so einer unsichtbaren Macht gewürgt wird und so. Also wir merken so, okay, das ist also was Paranormales so. Und dann finden sie ein altes Telefon. Und das war ja auch sehr, wo er dann sagt, wie bei The Ring, auf diesem Telefon ist halt das Video drauf von dem Typen, der sich vom Dach geworfen hat. Und der sagt so, hier ist übrigens noch das Suizidvideo von Baby Blue drauf, guckt euch das nicht an. Und dann sagen sie, okay, lass uns was anderes machen, werfen das Handy in den Müll. Aber die beiden Kameramänner sind eben sehr pisst darüber, das ist ja deren Show und wir sind eigentlich nur im Hintergrund und es ist jetzt unsere Chance, auch was zu machen. Und deshalb schauen sie sich das Video an. Und wir sehen das Video ja nicht selber, sondern sehen nur, wie es dann cuttet zu. Sie sind am Meer und werfen das Handy weg, weil sie sagen, das sollte nie jemand sehen sollen. So.
Ja.
Und einer von den beiden wacht dann halt nachts in so einer Lagerhalle auf und wird dann von Baby Blue verfolgt, der ihn dann quasi dazu bringt, sich selbst das Leben zu nehmen. Und dann taucht das Handy auf magische Art und Weise wieder bei dem anderen Kameramann auf. Der erzählt seiner Gruppe aber nichts. Und dann fahren sie zu einem Typen, dessen Ehemann sich das Video angeguckt hat und der sich dann versucht hat umzubringen. Und das fand ich ganz geil. Weil der Kameramann fängt währenddessen an, von Babyblut zu halluzinieren. Und dann sagt der Mann, ja, wir dachten, das ist so eine The Ring-Nummer und haben versucht, das Tape halt an andere Leute weiterzugeben. Aber es hat nicht geholfen. Und deshalb musste ich meinen Ehemann fesseln und knebeln. Und also wir sehen dann, wie der Ehemann im Hinterzimmer liegt und halt wirklich
im Keller
festgemacht ist, damit er sich halt nicht umbringen kann. Und das fand ich eigentlich...
Der hat ja auch extra noch so einen Gag im Mund, damit er
ja, genau.
sich nicht die Zunge abbeißen kann, um dann an seinem Blut zu ersticken.
Ja, er hat halt diesen Ballgag im Mund. Das ist alles so,
es ist
wow,
halt so,
fucked up.
Es ist halt so ein unlebenswertes Leben, dass ich mich frage, warum du den Typen sich nicht einfach umbringen lässt.
Ich frage mich auch, nachdem sie das dann geschafft haben, am Ende, wenn der Film vorbei ist, ob sie dann nochmal zu dem zurückfahren und sagen, hey, by the way, du kannst jetzt wieder frei sein, wir haben den gekillt.
Gab es da nicht extra noch eine Szene? Ich glaube, ich spinne.
Naja, nee, der Typ sagt dann halt, und dann finden die heraus, dass der Kameramann sich das Video angesehen hat. Und sie wollen den dann halt auch filmen, weil sie gucken wollen, wie der darauf reagiert. Und ja, halt auch alles quatschig, alles für die Klicks und so. Und dann treffen sie so ein Medium, weil sie natürlich jetzt wissen wollen, wie sie das loswerden wollen, weil ihr Kameramann ist ja besessen und keiner weiß, wo der andere Kameramann hin ist. Und dann fesseln sie eben auch, ja.
Ich wollte nur sagen, das Medium finde ich eigentlich auch ganz cool, weil das ja so eine 0815-Frau ist, also irgendwie nicht, wie man sich so ein Medium vorstellt. Sondern
die haben die auf Etsy gebucht oder so.
Wir treffen uns jetzt in einem Laden, in einem Restaurant und da ist diese Frau, die sagt, sie ist ein Medium und genau. Sie hat ja auch anscheinend mediale Kräfte, aber es ist halt schon irgendwie lustig, dass es so.
Ja, genau. Sie machen halt auch den Kameramann fest, damit er sich nicht umbringen kann, wenn der Geist von Baby Blue kommt. Aber der besucht ihn ja dann trotzdem. Und dann finden sie heraus, dass die Mutter von Baby Blue noch irgendwo lebt. Und dann fahren sie dahin, um die zu besuchen. Und die Mutter bietet denen dann auch so Milch und Kekse an und sagt aber währenddessen auch die ganze Zeit so, ja, mein Sohn hatte ja eigentlich mit allem recht. Die haben das ja verdient. Und der eine sagt dann, sorry, ich muss mal kurz auf Toilette. Und dann sieht er, dass in der Küche so Fleisch mit Maden drauf ist. Und da gibt es diese creepy Schwester mit nur einem Auge. Und der ganze Kühlschrank ist voll mit dieser weirden Milch. Und wir erfahren dann, dass die Asche von Baby Blue im Garten vergraben ist, weil keiner das Haar ihn beerdigen wollte. Und dann finden wir auch heraus, dass da irgendwo so eine Brustpumpe ist und dass die Milch, die sie trinken, die Brustmilch der Mutter ist.
Die sie seit 1 Million Jahren abpumpt.
Ja, die sie seit Jahren abpumpt. Wie auch immer diese Frau immer noch Milch gibt, wenn die keine Kinder bekommt, aber gut.
Ich glaube, wenn man nicht aufhört.
Ich weiß es nicht, dafür habe ich zu wenig Milch gegeben in meinem Leben.
Also ich meine, in dem Fall ist es schon extrem lange, aber so haben ja auch Ammen funktioniert, dass sie zwar selber schwanger mussten, damit sie Milch produziert haben, aber dann haben sie, glaube ich, auch länger Milch geben können. Weil es gibt ja crazy people, die ihre Kinder länger mit Milch füttern, bis die so 5 oder 6 sind. Also in der Hinsicht kann es, glaube ich, ein Weilchen weitergehen so.
Ekelhaft. Anyway, durch diese Milch werden sie halt irgendwie vergiftet und brechen dann auch so zusammen. Und als sie aufwachen, wird eine von den beiden von der Mutter gefoltert. Der eine wird gefoltert und also die Frau, ist dann in einem Lager mit so Schaufensterpuppen drin. Und da wird sie dann auch gezwungen, sich das Suizidvideo von Baby Blue anzugucken. Und der Kameramann, den sie zurückgelassen haben, wird besessen. Aber die Frau wird dann freigelassen von dieser creepy Schwester und die gehen dann gemeinsam los, um den anderen zu retten. Und dann wird die Mutter eben von der creepy Schwester abgestochen, während sie dem Typen halt so Brustmilch aus der Zitze direkt in den Mund reinspritzt.
Wo wir bei dem Hexploitation-Part dieses Films wären.
Furchtbar ekelhaft.
Und eigentlich ist es auch eine ziemlich coole Idee der...
Ich finde das keine gute Idee, sich Brustmilch in den Mund spritzen zu lassen, aber you do you, Daniel. Wenn das dein Kink ist, schäme ich dich hier jetzt erstmal nicht.
Bla, bla, von der... Ich finde, das ist eigentlich ganz lustig, von der Schwester oder von der Tochter zu sagen, so, ich bringe dich jetzt nicht direkt um, aber hier guck dir mal das Video an, was dich dann früher oder später umbringen wird.
Ja.
Also muss man niemanden töten, aber man ist ziemlich sicher, dass es zum Tod führt.
Aber sie befreit sie ja dann trotzdem.
Ja, klar, weil sie muss sie ja dann nicht mehr festhalten, weil sie wird ja früher oder später sowieso getötet. Und besser wird sie nicht bei ihr zu Hause getötet, dann kriegt die Polizei das nicht mit.
Ja, die geht dann auf jeden Fall raus und buddelt dann die Urne von Baby Blue aus, der jetzt auch für sie erscheint und sie dann so fernsteuert, dass sie sich am Baum aufhängt. Und der Kameramann, der auch von Baby Blue gefernsteuert wird, der schafft sich dann aber zu befreien und schlägt sich selbst an was ist das deutsche Wort für Sink? Spüle. Ein Waschbecken bewusstlos, damit Baby Blue eben die Kontrolle verliert. Und der letzte, also der andere Moderator, vergräbt dann das Handy bei der Asche, um den Fluch zu brechen. Und die aufgehangene Frau ist dann doch wieder lebendig. Und dann Happy Ending. Die fahren alle nach Hause mit ihrem Van, yippie. Und dann merken sie plötzlich, irgendjemand hat das Suizidvideo von Baby Blue auf YouTube hochgeladen. Und der Kameramann sagt dann so, ich hab's doch gar nicht öffentlich gestellt. Und dann ist der Film zu Ende.
Ja, sagt er nicht sogar irgendwie sowas wie, ich wollte das gar nicht, oder es hat sich selbst hoch, ist ja auch egal.
Ja.
Auf jeden Fall, ja. Das Video ist auf jeden Fall im Internet verfügbar. Und jetzt geht, aber das ist halt die Frage, weil wer ist es nicht egal, weil Baby Blue ist ja besiegt, weil sein Handy mit
ja, ihm dachte ich
verkrankt.
Eigentlich auch.
Also eigentlich ist es ja egal. Weil, ja, wenn sie ihn begraben haben, müsste er ja.
Vor allem, ist das nicht auch bei irgendeinem von den The Ring-Filmen so, dass das dann jemand ins Netz stellt?
Ist es so?
Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich dachte, irgendwie endet einer dieser Filme damit, dass jemand das Ring-Video ins Internet hochlädt, aber.
Aber damals gab es doch noch gar kein Internet.
Nee, der letzte Ring-Film ist ja noch nicht so alt. Der hieß ja
Rings. Ich habe nie Rings gesehen. Vielleicht ist es, da gibt es doch, gibt es nicht bei Rings diese eine Szene, wo alle, ich kenne es nur aus dem Trailer, ich denke, im Trailer gibt es die Szene, wo alle diesen Rings-Film im Flugzeug sehen? Auf den Bildschirm im Ding?
Ja, irgendwas klingelt da. Wenn ihr wisst, wovon ihr redet, ihr wisst, ihr könnt uns überall erreichen. Social Media, Creepy Grip Podcast, Webseite haben wir keine. Wir können uns eine E-Mail schreiben an kontakt@creepygrip.de. Und ansonsten auch eine Telegram-Gruppe, die es verlinkt. Da könnt ihr reinschreiben, Zebo, du bist ein Vollidiot. Der Film, den du meinst, ist bla bla bla. Und dann, geil.
Ja, aber ja, Baby Blue ist seit heute in den Home-Entertainment-Bereichen zu bekommen. Und wie gesagt, das ist wenn es ein Erstlingsfilm gewesen wäre, hätte ich ihn noch besser gefunden.
Ihr könnt ihn ja auch über den Link unter unserer Folge euch einfach bestellen. Und dann könnt ihr euch den angucken. Und dann könnt ihr uns das auch sagen, wie ihr den fandet, den Baby Blue.
Genau, aber nur um das nochmal ganz klar zu beenden, es gibt tatsächlich, und anscheinend hast du da aufgehört, es gibt eine Post-Credit-Scene.
Mist.
Ist nichts Krasses, es ist nur irgendwie, Baby Blue ist halt wirklich bei diesem Typen, der unten im Keller liegt und ich glaube, der flüstert ihm irgendwas ins Ohr oder sowas.
Interesting.
Ja, deswegen, sie haben den Typen im Keller nicht vergessen, der wichtigste Charakter.
In diesem Film wird auch erschreckend viel gesungen, ich habe es einfach nicht erwähnt, weil ich nicht wollte, dass Daniel diesen Baby-Blue-Song oder irgendwas anderes davon singt.
Das stimmt, der Baby-Blue-Song kommt sehr oft vor. Soll ich ihn jetzt noch singen?
Nein, wir beenden diese Folge jetzt, damit wir alle nach Hause gehen können. Aber vorher musst du mir sagen, ob die beiden Filme heute einziehen dürfen oder Hausverbot bekommen, weil ich
Gott sei
finde,
Dank, das haben wir letztes Mal vergessen übrigens.
Nein, haben wir nicht.
Was?
Das
doch.
Am Ende machen wir das meistens dann noch, oder?
Ja,
was
aber
war denn
wir haben,
in der letzten Folge?
In der letzten Folge war es, ich komme über einen anderen nicht vom Mond. Forbidden Floor und Frankenstein. Da haben wir, glaube ich, nicht drüber geredet, ob die einziehen dürfen. Und die Antwort
nein.
ist nein.
Nein, dürfen sie nicht. Tschüss. Weiter. Gut, heutige Folge. Heute, finde ich, dürfen beide von mir aus einziehen. Ist okay.
Auf jeden Fall. Basshart kriegt ein Spielezimmer im Keller und Baby Blues Urne darf im Garten vergraben sein.
Damit wir den mal einmal gesehen haben, aber öfters angucken muss ich das jetzt auch nicht, deshalb vergraben ist ganz gut.
Naja, das ist ein wirklich guter Film, den man sich angucken kann, den ihr euch zu Hause mal angucken könnt, weil ja, der macht Spaß, der geht schnell rum, der ist ja auch nicht lang und die haben schon gemacht und die Schauspieler, man kennt sie nicht so richtig, aber man kennt sie irgendwie. Irgendwie kommen sie einem trotzdem bekannt vor. Vor allen Dingen, wenn ihr die Filme gesehen habt, die ich am Anfang genannt habe, die alle mit B beginnen, wie Zebo uns ja ganz klar dargestellt hat.
Baby Blue, Bogus genau. Bintet, wie sie auch immer heißen.
Borgos Bantimos.
Oh mein Gott. Und wir sind der Breepy Bripped Podcast.
Yay. Genau. Deswegen schaut euch die Filme von heute gerne mal zu Hause an. In 2 Wochen könnt ihr am Freitag wieder einschalten. Da reden wir dann über neue Welcome to Derry-Folgen und neue Home-Entertainment-Filme. Und bis dahin könnt ihr nächste Woche am Mittwoch wieder einschalten. Da gibt es unsere Creepy Classics wieder mit Michelle zusammen. Und nächsten Montag übrigens auch die Creepy Lodge. Haben wir noch nicht erwähnt, aber wir haben noch einen Twin Peaks Rewatch Podcast. Der ist Creepy Lodge. Den findet ihr unter dem Namen überall, wo es Podcasts gibt. Und alles findet ihr unter Creepy Grip Podcast auf Instagram. Da könnt ihr uns gerne folgen. Und ansonsten gerne eine gute Bewertung hinterlassen. Schön, dass ihr heute eingeschaltet habt bei dieser B-Folge. Und dann sehen wir uns hören wir uns hoffentlich bald wieder und hören, wie es weitergeht im Home Entertainment. Und bis dahin gilt wie immer:
Ruht in Frieden im Partykeller mit einem Ballgag im Mund.
Yeah. Kion.
Ew.
Ich hab den Ballgag im Mund. Creep on.